Guten Morgen, ich freue mich hier bei euch, bei Ihnen in Wuppertal zu sein heute Morgen und wollte heute Morgen mit Ihnen gemeinsam einen Text aus dem Matthäusevangelium betrachten, Matthäus Kapitel 15, die Verse 1 bis 20. Matthäus 15, 1 bis 20. Dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: Ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was dir von mir zunutze kommen könnte, der braucht seinen Vater und seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Heuchler! Trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen: Hört und versteht, nicht was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Dann traten seine Jünger hinzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie dies Wort hörten? Er aber antwortete und sprach: Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet werden. Lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Deute uns dieses Gleichnis. Er aber sprach: Seid auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Ganz offenkundig hier die Themen dieses Abschnittes. Da geht es um die Frage, was verunreinigt eigentlich den Menschen? Und es geht um das Verhältnis von Gottesgeboten und Menschengeboten. In Vers 2 lesen wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten verärgert waren, weil die Jünger nicht die Überlieferung der Ältesten hielten. Sie wuschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot aßen, bevor sie Brot aßen. Und so gingen sie mit ihrem Ärger zum Herrn. Worum ging es hier eigentlich? Hier ging es um Satzungen, die im Laufe der Zeit die religiösen Führer des Volkes Israel sich zusätzlich zu den Geboten Gottes herausgebildet hatten. Ihnen war das nicht genug, was Gott zu sagen hatte zu verschiedenen Themen, sondern sie mussten das Ganze noch erweitern, mussten so auch ihre Macht demonstrieren, indem sie dem Volk Dinge auferlegten, die der Herr gar nicht vorgesehen hatte. Du musst dies tun, du musst das tun. Als ob es nicht ausreichte, das, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, zu der damaligen Zeit, natürlich das Gesetz Gottes, als ob das nicht ausgereicht hätte. Natürlich brauchen wir als weltliche Formen auch bestimmte Regeln. Sie arbeiten hier an Regeln für einen Verein. Der Staat gibt da bestimmte Dinge vor. Da kann ich natürlich nicht sagen, oh, wir haben die Bibel, das reicht uns, sondern wir müssen ja in dieser Welt auch der Obrigkeit gehorchen und müssen natürlich das, was die Obrigkeit vorgibt, auch in einem solchen Falle beachten, berücksichtigen. Ich bin von Hause aus Jurist, weiß nicht, ob Sie das wissen, und insofern ist das für mich kein Thema. Ja, da gibt es bestimmte Vorgaben und die müssen beachtet werden. Aber es ist eine Sache, ob ich die Vorgaben, die Dinge, die mir die Obrigkeit vorschreibt, beachte und diese umsetze, oder ob Regeln geschaffen werden, die im Grunde genommen das Verhältnis auch von Gott zu den Menschen betrifft und da noch dran rumdrehe und noch etwas versuche, mehr daraus zu holen. Du musst dies tun, du musst das tun. Das ist ja das Problem der Menschheit seit jeher, dass die Religionen immer wieder Vorschriften machen. Dies musst du halten, das musst du halten, dies musst du beachten, und so wird der Mensch verrückt gemacht. Typisch religiös. Zum Beispiel eben das Händewaschen vor dem Essen. Wir sehen da heute ja aus einer ganz anderen Perspektive. Das Wissen um Dinge, die die Reinlichkeit anbetreffen, das Wissen um Bakterien, die kleinsten Lebewesen, die gefährlich werden können dem Menschen. Aber auch das Wissen darum, dass es möglicherweise falsch ist, zu steril zu leben. Das weiß man auch. Wenn man seine Kinder ganz steril aufwachsen lässt und die dürfen sich nie dreckig machen, dann werden die ganz schnell krank, weil sie sich nicht abhärten können. Auch das ist bekannt. Es ist ja nicht falsch, den Kindern beizubringen, was wir, denke ich, alle tun, dass sie sich vor dem Essen die Hände waschen sollen. Obwohl, wir haben ja heutzutage auch noch Besteck, ne? Das ist ja noch gar nicht so schlimm wie früher, wo mit den Händen gewaschen wurde. Da war es, denke ich, eine ganz notwendige Angelegenheit, auch daran zu denken. Steril leben ist auch schlecht. Ja, man muss hier den richtigen Weg finden. Man muss, darf nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd kippen. Trotzdem muss man auch hier sagen, dass manche Dinge, die gesagt wurden, auch in Ordnung waren. Es ist ja nicht so, als ob all das, was die Pharisäer da dem Volk aufgetischt haben, schlecht gewesen ist. Der Herr Jesus sagt sogar an einer anderen Stelle, in einem anderen Zusammenhang, was die euch sagen, das tut. Man höre und staune. Aber handelt nicht nach ihren Werken. Also man sollte sich von denen nichts abgucken, so wie die sich verhielten. Und der Herr Jesus, der antwortet hier mit einer Gegenfrage. Ist das nicht toll? Wie der Herr Jesus jetzt nicht erstmal einen Stab bricht für seinen Jünger und erstmal so richtig vom Stapel lässt, diejenigen, die hier zu Unrecht verurteilt wurden. Er hätte jetzt ja eine große Verteidigungsrede hier vom Zaun brechen können. Das tut er nicht, sondern es geht ihm gar nicht darum, sich oder seine Leute zu verteidigen, sondern es geht ihm um den anderen. Und hier legt er sofort den Finger auf die Wunde. Auch das ist Evangelium. Wir haben gerade im Lied gehört, das süße Evangelium, das Honig, wie Honig ist. Das stimmt tatsächlich. Aber das ist eben auch die Kehrseite, dass hier mal deutlich Dinge gesagt werden müssen, dass Dinge klar werden müssen. Auch das gehört dazu. Dass der Mensch erkennen muss, wo er eigentlich steht. Und das tut der Herr hier. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Es gab damals keine Sozialhilfe. Das heißt also, die Eltern waren im Alter auf die Kinder zumeist angewiesen. Das war die Altersversorgung, dass man Kinder hatte. Und die Kinder, für die war es dann eine Pflicht, die Eltern zu versorgen. Das war zutiefst eine Erfüllung dieses Gebotes, ehre deinen Vater und deine Mutter, indem du sie versorgt hast. Das ist ja genau wie mit der Liebe, ne? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Man kann viel schöne Worte reden, aber es zeigt sich ja eigentlich dann in der Tat, wie tief das geht mit dem Ehren von Vater und Mutter, wie man sich verhält. Und da haben die Pharisäer gesagt, ja, die Eltern ehren, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Da stehen wir dahinter. Aber es gibt noch was Besseres, was man mit seinem Geld machen kann. Wenn man etwas für den Tempel gibt, der ja der Tempel Gottes ist, dann kann das Kind sich tatsächlich von dieser Verantwortung befreien. Das heißt also, das Kind bestimmt nun selber, ob es das Geld den Eltern gibt oder ob es das Geld dem Tempel gibt. Dann ist es frei davon, seine Eltern zu versorgen und wird sogar noch als besonders fromm geehrt, denn das war ja etwas ganz Tolles, etwas für den Tempel geben. Dafür haben ja die Religiösen gesorgt, dass man das dann auch als etwas ganz Besonderes sah. Also statt die Eltern zu ehren, wurde einem dann selber die Ehre zuteil. Das ist nur ein Beispiel, das der Herr Jesus hier bringt. Denn in der Parallelstelle im Markus-Evangelium heißt es, und dergleichen tut ihr viel. Ja, wir haben also jetzt hier nicht so ein Beispiel, das der Herr Jesus bringt, und im Übrigen war das schon alles okay, sondern viele, viele Dinge, wo die Pharisäer dem Volk gesagt haben, na, da sind unsere Überlieferungen doch ein bisschen wichtiger, und dann kann man das Gebot Gottes an die Seite schieben. Und daher hier das Urteil des Herrn Jesus. Milch und Honig haben wir in dem Lied gesungen, das ist hier nicht Milch und Honig. Da geht's hart zur Sache. Heuchler, sagt der Herr. Denn die Verletzung von Menschengeboten wird vorgeworfen, aber selbst schiebt man das Gebot Gottes beiseite. Und deswegen Heuchler, ne? Das ist pure Heuchelei. Schlimme Pharisäer, furchtbare Leute müssen das gewesen sein, diese bösen Pharisäer, diese Heuchler. Aber Vorsicht, Vorsicht, in jedem von uns steckt so ein Heuchler. Mehr oder weniger. Wir Menschen sind sehr unterschiedlich von unserer Natur her, von dem, was Gott in uns hineingelegt hat, von dem, was wir erfahren haben, gelernt haben, von dem, was wir, wie wir geprägt sind. Aber in jedem steckt so ein bisschen davon drin, mehr oder weniger. Wir stellen immer gerne Regeln für andere auf. Oft meinen wir, dass andere im Glauben genauso handeln müssten wie wir selbst oder auch gleiche Erkenntnisse haben müssen wie wir selbst. Da haben wir etwas erkannt und können es gar nicht begreifen, dass ein anderer das nicht kapieren will. Wir möchten dann dies und das und jenes zu sagen haben, das geht aber nicht und das darf nicht sein. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die in den Hauskreis gekommen ist. Sie hat zum Herrn durchgedrungen und dann hat sie gleich klar Schiff gemacht. Sie hat viele Dinge in ihrem Leben in Ordnung gebracht. Und dann waren wir zu Gast bei einem anderen jungen Ehepaar im Hauskreis und die hatten so ein selbstständiges Unternehmen und hatten auch ein schönes Häuschen und das war alles so schön da. Und dann sagte sie zu denen, wenn man Christ ist, kann man dann sich sowas überhaupt erlauben? Sowas Tolles? Geht das überhaupt? Darf man das? Wir wissen immer genau, was andere zu tun und zu lassen haben. Aber wir können auch in die Schrift gucken, dass Herr Wohlstand nicht verbietet. Und auch der Paulus wusste, was das heißt, dass es einem gut geht. Er sagte, Mangel zu leiden und auch Überfluss. Beides kenne ich. Und es wird nicht angeprangert. Es kann auch gut gemeint sein, wenn wir Menschen etwas zu sagen haben. Wir wollen vielleicht wirklich Gutes. Ich denke, dass das bei dieser jungen Dame damals auch so war. Es ging gar nicht so sehr darum, irgendwie etwas Recht zu haben, sondern sie wollte wirklich etwas Gutes darstellen, wollte deutlich machen, das könnte ja für euch ein Problem sein, wenn ihr so tolle Sachen habt. Aber Gott handelt mit jedem Menschen, wie er will. Und ganz anders oft, als wir uns das vorstellen. Jemand will seine Sache mit Gott besonders gut machen und vernachlässigt seine Familie. Auch das ist das, was wir ja hier lernen. Ne? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und das gilt ja nicht nur für die Eltern, es gilt für die ganze Familie, dass Gott uns da etwas direkt vor die Füße gestellt hat. Wo wir als Christen auch wirklich in der Verantwortung stehen, wo wir gefragt sind. Und manch einer meint dann, ja, aber wenn ich dem Herrn gehöre, dann ist die Familie ja nicht mehr so wichtig. Und verkennt dabei, dass Gott selbst die Familie als eine seiner Ordnungen aufgerichtet hat. Das ist eine ganz wesentliche Ordnung Gottes, die eigene Familie. Und wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, wer ist denn noch näher als meine Familie, als die Leute, die um mich herum sind? Man sucht dann vielleicht die Leute, die irgendwo JWD sind und vergisst dabei, vor die eigenen Füße zu gucken. Und er will doch, dass wir in seinen Ordnungen leben. Zurück zum Händewaschen. Vers 20, der Jesus sagt, mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. das macht dich unrein im göttlichen Sinne. Man kann sich da natürlich dann irgendwie eine Krankheit holen. Klar. Aber darum geht es ja hier nicht. Das geht dem Herrn Jesus nicht darum, um Krankheiten, die in der Regel ja dann auch wieder vorübergehen. Hier geht es um die ewigen Dinge. Vor Gott bin ich ja dadurch nicht besser oder schlechter, wenn ich mit ungewaschenen Händen esse. Also es geht hier ganz offensichtlich um Gottes Sicht. Und der Herr Jesus, der macht das ganz deutlich. Das Essen wird verwertet. Er sagt jetzt hier auch ganz klar, wie das ist. Ist für uns vielleicht auch ein komisches Thema, das hier angesprochen wird. Ja, alles, was in den Mund eingeht, das geht in den Bauch und wird in den Abort ausgeworfen. Ja, da reden wir nicht viel drüber. Ja, das ist aber auch ein Teil des menschlichen Lebens. Das ist Biologie. Das ist das Natürliche. Auch wenn ein Kind etwas versehentlich verschluckt hat, in der Regel wird das wieder ausgeworfen. Das muss wieder raus. Erreger, der Körper muss damit fertig werden. Also ist Händewaschen nicht falsch, aber wir müssen den richtigen Stellenwert beimessen. Gut, die Kinder sind jetzt draußen, ja, also ruhig weiter den Kindern sagen, Händewaschen vorm Essen. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Ihr kennt ja diesen Begriff Wellness, ne? Das ist ja auch sowas. Man misst Dinge einen Stellenwert zu, die sie gar nicht haben dürfen. Ja, was verunreinigt denn nur den Menschen? Was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen, Vers 11. Das ist das, was den Menschen verunreinigt. Das sind zum Beispiel Worte. Nun hat ja Jesus hier nicht gesagt, alles, was wir sagen, was aus unserem Mund hervorgeht, das verunreinigt. Das wäre ja schlimm, ne? Es gibt ja Worte, die erbauen. Es gibt Worte, die helfen. Es gibt Worte, die sind neutral. Wenn wir uns jetzt gleich noch unterhalten, vielleicht unterhalten wir uns übers Wetter oder über irgendwelche Probleme, neuer Überlegungen von Gesetzen, die die Regierung hat oder weiß was. Neutrale Dinge, das sind ja nicht Dinge, die den Menschen verunreinigen. Aber der Herr hat hier ganz konkrete Themenbereiche genannt. Worte können aufbauen oder können zerstören. Worte sind mächtig. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Was ist das denn? Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Und wir haben es in der Geschichte immer wieder und immer wieder erlebt, wie genau dieses Wort zutrifft. Wie Menschen nur durch ein Wort zum Tode kamen. Wie Mächtige dieser Welt nur mit dem Fingerschnippen zu brauchten. Tod. Entscheiden über Tod und Leben. Der Befehl zum Töten. Und wir haben auch ein Beispiel in der Bibel, in krasser Weise, wo der David einen Befehl zum Töten gibt. Er braucht sich selbst nicht darum kümmern. Er hat seine Leute. Und macht das noch auf ganz besondere, geschickte Weise. Der David war ja auch ein sehr kluger Mann. Das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht. Und auch das hier, das ist eine grausame Sache, das so sehen zu müssen. Und so gibt er dem Mann, den er hinrichten lässt, auch noch das Schreiben mit und sagt, übergib das mal da. Den eigenen Todesbefehl durfte er hier überbringen. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Naja, der David hat hier nichts gesagt, er hat das schriftlich gemacht. Gut, aber im Herzen, da war das drin. Da steckte das drin. Was steht hier? Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord. Mord, das war das. Ob er es nun direkt ausspricht oder ob er es schreibt. Ne? Also wir wollen das nicht zu stark auf die Zunge eingrenzen, aber Zunge ist schon ein gutes Thema in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, was ist in unserem Herzen. Man möchte ja vielleicht erstmal meinen, so rein biologisch betrachtet, was hat denn die Zunge mit dem Herzen zu tun? Ja, eigentlich gar nichts. Ne? Aber die biblische Sicht ist da ganz anders. Ne? Und der Jakobus, das ist so ein Experte in Sachen Zunge, Da lesen wir in Kapitel 3, was das überhaupt für ein Teil ist, das wir da haben. Jakobus Kapitel 3. Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Was kann die Zunge so alles bewerkstelligen? Was ist möglich? Und wir wissen es, wie gesagt, aus der Geschichte, dass es tatsächlich so ist. Unglaublich. Und Worte, das ist ja das Schlimme, wenn die einmal gesagt sind, dann sind die weg. Vielleicht seid ihr da ganz anders als ich, aber mir ist es oft schon gegangen, dass ich hinterher überlegt habe, oh, wenn du das so wieder zurückholen könntest. Aber das ist weg, ist raus, das Wort ist weg. Menschen verletzt. Einfach mal eben so. Vielleicht einfach gar nicht mit bösem Willen, sondern einfach so, weil man so leger etwas dahingesagt hat, ohne zu überlegen. Raus, weg ist es. Das ist das, was aus dem Herzen hervorkommt. Und wie gesagt, der Jakobus ist Experte, er bringt hier noch andere Bilder. Er bringt hier das Bild eines großen, riesengroßen Schiffes und eines klitzekleinen Steuerruders. Und wo man mit diesem kleinen Ruder dieses riesen Schiff bewegen kann, wo man es hinhaben möchte. Und so ist die Zunge auch. Ne? Und wir tun gut daran, uns darum zu bemühen, dieses kleine Glied im Zaum zu halten. Ja, das andere Beispiel, die Pferde, Zaumzeug, ne? Auch das gebraucht Jakobus hier. Aber die Schrift sagt uns auch ganz deutlich, dass wir im Prinzip eigentlich schon damit überfordert sind. Deswegen dieses Psalmwort, dass wir den Herrn bitten sollen, dass er eine Wache stellt an die Tür unseres Mundes. Das ist ein guter Rat. Also diese bösen Dinge, die in dem Herzen sind, die kommen von innen nach außen. Ein schönes Bild ist so ein roter Apfel. Jetzt ist nicht gerade so die Zeit, aber denken wir an die Erntezeit, wenn man so einen schönen roten Apfel hat. Es gibt Äpfel, die riechen ja, ne? Die riechen sowas, da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Ne? So ein schöner roter Apfel, könnt ihr euch das mal so vorstellen? Ja? Dann riecht man daran, oh, das ist ein Duft, ne? Ein Duft. Aber gerade diese Äpfel, die von außen so eine Wachsschicht haben, da kann es sehr leicht passieren, dass es innen schon braun ist. Ne? Der riecht dann noch ganz toll von außen und innen drin, oh, da modert es schon. Ne? Das ist auch ein Bild, was der Herr Jesus gebraucht. So kann das Herz des Menschen sein. Von außen sieht es alles ganz toll aus, der Mensch selbst, und das Herz innen drin ist schon am Verfaulen, am Vermodern. Da steckt der Wurm drin im Apfel. So ist auch der Mensch. Das, was in ihm drin steckt, das kann ihn böse verunreinigen. Und wenn es um das Herz geht, dann ist das ja eigentlich auch ein großes Thema der Bibel. Unsere Persönlichkeit, unser Denken, unser Wollen, unser Planen, unser Fühlen, alles das gehört ja mit zu unserer Persönlichkeit und noch mehr darüber hinaus. Es gab mal früher so einen Slogan, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Deutsches Sportabzeichen. Ich habe das früher auch mal gemacht bei der Bundeswehr. Da gab es einen halben Tag Sonderurlaub, also hat man das auch gemacht, Sportabzeichen in Bronze. Und dann gab es da so eine Nadel, die konnte man sich dann anstecken. Und der Slogan hieß, steck dir an, was in dir steckt. Steck dir an, was in dir steckt. Ja, man sollte also durch diese Nadel dann demonstrieren können, ich bin nur ein toller Kerl, was so in mir steckt. Da ist ja gar nichts Falsches dabei. Ja. Ich gehe 2 bis 3 Mal die Woche morgens schwimmen, das ist gut für die Gesundheit. Und wenn man das regelmäßig betreibt, dann kann man nur ganz schön ordentlich schwimmen. Ja. Das klappt mit der Zeit immer besser. Und man wundert sich dann eigentlich, ne, wenn man so jahrelang fast nichts getan hat, dass es noch so ganz gut geht. Ne? Da ist ja eigentlich gar nichts gegen zu sagen. Vielleicht doch nochmal so das Sportabzeichen machen. Jetzt gäbe es das ja in Gold, ne, wenn man dann älter wird, dann kann man ja so ein Sportabzeichen in Gold machen. Ganz tolle Sache. Aber wenn ich so diesen Slogan sehe und den vergleiche mit unserem Bibelwort, dann sage ich mir, Um Gottes Willen, bloß nicht das anstecken, was in uns so wirklich drin steckt, wie Gott das sieht. Ne? Das wäre schlecht. Und man kann da hier nicht mit prahlen und nicht mit angeben. Also es hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Gott sieht das Herz an. Wir wissen es von der Begebenheit, wo David zum König gesalbt wird. Gott sieht das Herz an. Er weiß ganz genau, was darin ist. Und deswegen ist dieses Thema für uns auch ganz brennend wichtig. Was sieht denn Gott da, wenn er in das Herz schaut? Was sieht er da? Vers 19. Böse Gedanken, Doppelpunkt. Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist überhaupt nicht rühmlich für uns, wenn wir sowas zu lesen kriegen oder zu hören kriegen. Da wird einem komisch, wenn man so etwas hören muss. Aber eigentlich, wieso eigentlich böse Gedanken, Doppelpunkt, Mord? Was hat das denn zu sagen? Sind denn das für böse Gedanken, Mord? Mord ist doch kein böser Gedanke, das ist doch das, was ich sehr handgreiflich tue. Aber wir müssen bedenken, dass alles das, was wir tun, irgendwo schon im Herzen vorbereitet ist. Dass die meisten bösen Dinge, die wir tun, sogar sehr lange schon gedanklich vorbereitet sind. Dass sie lange schon in uns sind. Nehmen wir den Banküberfall. Wie oftmals haben die Räuber das da vorher schon gedanklich durchgespielt, haben das geplant, haben versucht, das zu perfektionieren. Also böse Gedanken, die schon lange, lange da sind. Oder denjenigen, dem es nicht schnell genug geht mit dem Erbe und der versucht, mit ein bisschen Gift nachzuhelfen. Wie lange wird er das vorher geplant haben? Er muss das Zeug besorgen, er muss überlegen, was nehme ich? Mancher Mord wird vielleicht nicht unbedingt so groß geplant. Vielleicht manchmal auch sehr schnell im Affekt. Aber böse Gedanken führen doch dazu. Gott sieht das Herz. Und auch David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie wir ja lesen. Auch für ihn gilt das. Und die Schrift verschweigt das nicht. Sie sagt es deutlich, wie er auch in puncto Mord und Ehebruch, wie er da angefeindet wurde, wie er in die Falle gegangen ist. Es steht nicht sehr ausführlich darüber, aber wir dürfen uns das vorstellen, dass auch bei ihm böse Gedanken und Planung dazu geführt haben. Naja, und in Sachen Mord wissen wir ja, wie er die Sache dann auch wirklich geplant und durchgeführt hat. Das war nicht mal eben so im Affekt. Also den Menschen ohne Sünde, den gibt es nicht. Insofern ist Ehrlichkeit gefragt. Gott Recht geben und uns selbst nichts vormachen. Sprüche 20, Vers 9 heißt es, wer darf sagen, ich habe mein Herz rein gehalten? Ich bin rein von meiner Sünde. Nun ist es ja so, dass wir als Menschen damit überfordert sind. Das habe ich schon gesagt. Und es ist wichtig, auch in diesem Punkt zu überlegen, was will denn Gott eigentlich von mir? Es geht ihm ja nicht darum, dass wir Satzungen einhalten, dass wir Regeln aufstellen und versuchen, sie einzuhalten. Es geht ihm letztlich auch gar nicht darum, dass wir uns abkrampfen, in seinen Gesetzen zu leben. Natürlich sind seine Gesetze wichtig, sein Gebot ist gut. Und es geht darum, dass wir uns darum befleißigen, natürlich. Aber gerade wenn es um das Thema Zunge geht, darum, wie gefährlich Worte sind, die aus dem Herzen hervorkommen, dann geht es darum, dass wir Gottes Nähe brauchen. Das ist das, wo wir hin müssen. Anders wird es nicht gehen, um mit unseren Problemen fertig zu werden. Gerade insbesondere dieses Problem, wo es sehr schnell geht. Also, ich habe das in meinem Leben so oft schon erlebt. Das sind ja oft Sekundenbruchteile. Da sind wir einfach überfordert. Wie schnell so ein Wort mal dahin und raus ist. Gerade im Kreis der engen Beziehungen, gerade wenn es um die eigene Familie geht, ich hatte sie schon erwähnt. Ne? Ich meine, wenn wir uns hier heute treffen, wenn wir uns untereinander unterhalten, da haben wir noch eine andere Situation, eine andere Beziehung. Aber gerade da, in der Familie, in der engeren Beziehung, wo man sich sehr gut kennt, wo man um den anderen weiß, wo man ihn einschätzen kann, wo man auch die Macken der anderen ganz gut kennt, da kann es oft sehr schnell gehen. Und ich denke, da sind wir besonders gefragt. Unsere Beziehung zum Herrn ist da besonders gefragt. Wie können wir diese Probleme in den Griff bekommen? Gar nicht. Können wir nicht. Nur mit dem Herrn. Und deswegen geht es eigentlich erstmal gar nicht darum, wer weiß wie, an sich selber herumzuschrauben und zu versuchen, wer weiß was zu erreichen. Ich will das jetzt nicht an die Seite schieben. Es geht schon darum, auch selber sich zu üben, versuchen, Disziplinen zu erreichen. Aber das eigentlich Wesentliche, und das darf ich darüber ja nicht außer Acht lassen, ist, dass meine Nähe zum Herrn stimmt. Und dazu gehören die bekannten Dinge. Das tägliche Gebet. Herr, was willst du, dass ich heute tue? Herr, schenke mir doch Gehorsam am heutigen Tage. Dazu gehört sogar eine ganz besondere Nähe, dürfen wir nicht Abba, Vater sagen, Papa. Er ist unser Papa. Das heißt also, wir dürfen ihm die Dinge ganz kindlich sagen. Wir dürfen morgens, wenn wir aufwachen, sagen, ich freue mich, dass ich dein Kind bin, lieber Vater, lieber Papa. In dieser Beziehung, aus dieser Beziehung heraus, da kann es gelingen. Das ist übrigens eine notwendige Voraussetzung auch, um zu Gott zu finden, dass ich mich recht im Licht Gottes sehe. Also diese Dinge, die Gott da tut, die tut er nicht, um uns ein bisschen zu quälen. Ja, wenn der Herr Jesus das hier aufzählt, was einigen mal so richtig vom Hocker hauen kann, vielleicht kennen wir den Vers auch schon so gut, dann haut uns das nicht mehr so vom Hocker. Aber es sind nur mal ganz, ganz harte Dinge, die hier über den Menschen gesagt werden. Und da ist es doch wichtig zu erkennen, Gott sagt uns das nicht, um uns mal so richtig was von Koffer zu geben, sondern er will zurechtbringen. Er möchte die Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden können. Also, zu wissen, dass wir im Prinzip hoffnungslos verloren sind, das führt dann dazu, dass wir einen rettenden Glauben in Anspruch nehmen können. Und das hat Calvin schon gesagt, zuerst muss das Herz des Menschen gedemütigt und gebeugt werden, weil es von Natur aus mit Hochmut und Stolz erfüllt ist. Bei der Nahrungsverwertung, da haben wir den natürlichen Nahrungsvorgang, wir haben es schon gehört. Beim Herzen des Menschen, da gibt es einen natürlichen Reinigungsvorgang nicht, da brauchen wir eine geistliche Reinigung. Und Gott sei Dank, diese geistliche Reinigung, die ist geschehen, wenn wir dem Herrn gehören. 1. Korinther 6, Vers 9, abgewaschen durch Christi Blut. 1. Korinther 6, Vers 9, ich lese mal. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wollüstlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist das Wunder Gottes, das er wirkt. Hier haben wir das Gegenstück zu dieser natürlichen Reinigung, von der gesprochen wird, die geistliche Reinigung durch den Herrn. Und das ist ein für alle Mal geschehen, wenn wir Gottes Kinder sind. Abgewaschen durch Christi Blut, so heißt es auch wörtlich in Offenbarung 1, Vers 5. Also grundsätzlich ist diese Reinigung erfolgt. Nun geht es darum, dass wir auch tagtäglich uns immer wieder vom Herrn reinigen lassen. Und darin gebe uns der Herr Gnade, dass wir dies tun. Durch die Gemeinschaft mit ihm, dadurch, dass wir wissen, zu wem wir zu kommen haben, wenn wir gefehlt haben, gerade wenn wir gestrauchelt sind über dieses kleine Glied, das ja so gefährlich ist, wie wir wissen, dann dürfen wir zu ihm kommen. Und der Herr macht uns wieder ganz rein. Darin segne uns der Herr, dass wir das bedenken, uns von ihm täglich immer wieder neu reinigen zu lassen, in seiner Gegenwart, durch seine Gegenwart, dadurch, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Amen. Wir möchten uns